Also, wenn wir heutzutage an Überlebenstraining denken, dann haben wir ja meistens sofort Bilder von irgendwelchen eisigen Wüsten im Kopf.
Oh ja, oder undurchdringliche Dschungelcamps, genau.
Richtig. Es geht da eigentlich immer um physische Extreme. Also man lernt dann, wie man ohne Streichhölzer ein Feuer macht oder schlammiges Wasser filtert.
Oder wie man sich vor wilden Tieren schützt, ja?
Das ist alles sehr greifbar, ne? Sehr physisch halt.
Total. Aber willkommen erstmal zu unserer neuen Tiefenanalyse. Schön, dass du heute dabei bist. Wir wollen nämlich genau über dieses Thema Überleben sprechen, aber
Aber auf einer ganz anderen Ebene, genau.
weil der Feind in diesen typischen Szenarien ist ja die Natur, also Kälte, Hunger, Durst.
Richtig.
Aber die vielleicht härteste Form des Überlebens, die ist gar nicht physisch. Die ist sozial und psychologisch.
Absolut. Die wahre Zerreißprobe beginnt ja eigentlich erst dann, wenn deine gesamte Gesellschaft, also deine Nachbarn, deine Kollegen, dich plötzlich komplett ausgrenzen.
Ja, stell dir das mal vor. Du betrittst einen Raum und alle Gespräche verstummen einfach.
Krass, ja. Wenn du wirklich an den Rand gedrängt und einfach nur noch verachtet wirst. Und da stellt sich die Frage, wie hält man diesem immensen gesellschaftlichen Druck überhaupt stand?
Vor allem dem Druck, dann nicht einfach aufzugeben, oder? Also seine Überzeugungen über Bord zu werfen und sich wieder, naja, der schweigenden Masse anzupassen.
Genau das ist der Punkt. Und ohne die richtige psychologische Ausrüstung, brichst du in so einer Situation ein, lange bevor dein Körper auch nur ansatzweise aufgibt.
Ohne Zweifel.
Und genau das ist unsere Mission für diesen heutigen Streifzug durch die Quellen. Wir schauen uns eine echt faszinierende Arbeit an, und zwar von Dr. David A. De Silva.
Eine unglaublich spannende Analyse.
Ja, total. Er analysiert den Hebräerbrief, speziell Kapitel 10, also die Verse 19 bis 39. Und bevor du jetzt wegschaltest, weil das nach einem verstaubten Theologieseminar klingt, bleib unbedingt dran.
Auf jeden Fall, denn das ist wirklich alles andere als verstaubt.
Was wir hier vor uns haben, ist quasi eine 2000 Jahre alte Meisterklasse in Psychologie, Rhetorik und ja, menschlicher Motivation. Der Autor dieses antiken Textes stand nämlich exakt vor dem Problem, das wir gerade skizziert haben, oder?
Ganz genau. Er hatte da eine Gruppe von Menschen vor sich, die einfach völlig erschöpft war. Die waren marginalisiert, standen unter extremem sozialen Beschuss und
waren kurz davor, einfach zu kapitulieren, ne?
Richtig. Die wollten hinwerfen. Und die Strategie, die dieser Autor wählt, um sie auf Kurs zu halten, die schwankt zwischen dem extremsten Trost, den man sich überhaupt vorstellen kann, und das ist das Verrückte, absolut erschreckenden rhetorischen Schockwellen.
Es ist fast schon ein Schleudertrauma beim Lesen.
Ja, total. Er wechselt in seinem Brief immer wieder zwischen der nüchternen Darlegung von Fakten und dann wieder so einer harten, aufrüttelnden Ermahnung.
Okay, lass uns das mal aufschlüsseln, das Fundament für dieses Durchhalten, also der Grund, warum diese Leute überhaupt den Kopf oben behalten sollen, ist das, was der Text als den, Zitat, neuen und lebendigen Weg beschreibt.
Genau, der neue Zugang. De Silva arbeitet hier sehr schön heraus, dass Jesus als ein großer Priester dargestellt wird. Ein Priester, der durch sein eigenes Opfer quasi einen Vorhang geöffnet hat.
Wahnsinn.
Und die Gläubigen haben dadurch etwas bekommen, das im Griechischen Paresia genannt wird.
Paresia, okay.
Ja, das bedeutet so viel wie eine unglaubliche Kühnheit und Freimütigkeit. Speziell die Freimütigkeit, heilige Orte zu betreten.
Also wenn ich das jetzt mal in meine moderne Welt übersetze, man hat uns quasi den ultimativen kosmischen Backstage-Pass gegeben, oder?
Das ist ein super Bild, ja.
Du darfst einfach an allen Wachen vorbei direkt ins Allerheiligste spazieren. Aber man soll diesen Pass eben nicht nur für sich alleine behalten.
Genau, und dieser Backstage-Pass ist ja auch keine kleine VIP-Spielerei. Der verändert die komplette Identität dieser Menschen.
Inwiefern?
Naja, der Text erinnert sie ganz explizit daran, dass sie durch diesen Zugang gereinigt wurden. Da heißt es, ihre Herzen sind besprengt, ihre Körper gewaschen.
Ah, also eine Anspielung auf die Taufe.
Messerscharfe Grenze zwischen der eigenen Gruppe und der Außenwelt.
Sie waren also schlichtweg nicht mehr wie ihre Nachbarn.
Richtig, Gott selbst hatte sie herausgehoben. Das Dilemma an der Sache ist nur, und das ist tragisch, genau diese göttliche Auszeichnung brachte ihnen die Feindseligkeit der Gesellschaft überhaupt erst ein.
Was mich unweigerlich zu der Frage bringt, wie man so einen Druck überhaupt aushält, ohne verrückt zu werden.
Ja, die Antwort der Quelle darauf ist ganz simpel. Gemeinschaft.
Aber warte mal, die Art und Weise, wie diese Gemeinschaft funktionieren soll, die wird in unseren modernen Übersetzungen doch oft völlig verdreht, oder?
Leider ja, massiv sogar.
Weil wenn man sich heutige deutsche oder auch englische Texte ansieht, dann steht da oft etwas wie, ich hab's hier, lasst uns überlegen, wie wir uns gegenseitig zu Liebe und guten Werken anstacheln können.
Ja, genau diese Formulierung.
Das klingt für mich extrem nach modernem Leistungsdruck. Also als wären wir in so einem Startup und müssten uns gegenseitig pushen, noch mehr Output zu generieren, noch mehr von diesen guten Werken abzuliefern.
Das ist wirklich ein massives Problem unserer modernen Brille. Wir projizieren da unsere leistungsorientierte Hustle-Culture direkt auf einen antiken Text.
Krass. Okay.
De Silva weist hier auf einen entscheidenden Übersetzungsfehler hin, der die gesamte Dynamik des Textes verändert. Im griechischen Urtext steht der Begriff Kata Naomen.
Kata Naomen. Und was heißt das wirklich?
Das hat absolut nichts mit anstacheln, motivieren oder pushen zu tun. Das einzige Verb an dieser Stelle bedeutet schlicht und ergreifend, lasst uns einander weiterhin betrachten. Oder auch, lasst uns einander wahrnehmen.
Warte, das ändert ja wirklich alles.
Tut es, ja.
Der Autor sagt also gar nicht, hey, überleg dir eine Strategie, wie du deinen Sitznachbarn dazu bringst, mehr zu leisten. Er sagt einfach nur, mach die Augen auf und sieh ihn dir an.
Genau das. Das genaue Hinsehen ist der Schlüssel. Beobachte deinen Mitstreiter. Nimm seine Kämpfe, seine gesellschaftliche Isolation und ja, auch seine tiefe Erschöpfung wirklich wahr.
Einfach nur wahrnehmen.
Ja. De Silva betont, dass genau dieses empathische Hinsehen der wahre Geburtsort von Fürsorge ist. Weißt du, erst wenn ich dich in deinem Leid wirklich sehe und anerkenne, was du überhaupt durchmachst,
dann kann ich dir auch helfen, die Last zu tragen.
Richtig. Und das Resultat dieses simplen, aber ganz tiefen Wahrnehmens ist dann das, was der griechische Text einen Paroxysmus nennt.
Ein Paroxysmus?
Ja, das ist eine unkontrollierbare, quasi automatische Explosion von Liebe und guten Werken, die entsteht von ganz allein, aus dem Mitgefühl heraus, nicht aus so einem künstlichen Motivationsdruck.
Das ist ein wunderschönes Konzept. Es nimmt diesen ganzen toxischen Perfektionismus komplett aus der Religion heraus. Oder?
Ganz genau.
Man muss nicht der Motivationscoach des anderen sein, man muss einfach derjenige sein, der den anderen in seinem Schmerz nicht unsichtbar werden lässt.
Schön gesagt.
Aber jetzt kommt mein großes Aber. Wenn es hier nur um Empathie, Hinsehen und so eine Explosion der Liebe geht, dann habe ich ein echtes Problem mit dem, was direkt danach im Text passiert.
Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Das ist ja ein völliges psychologisches Schleudertrauma. Nur wenige Sätze später warnt der Autor vor einem eifrigen Feuer und der Rache Gottes für all diejenigen, die die Gemeinschaft verlassen.
Ja, der Tonfall kippt da extrem.
Aber hallo, wenn jemand dem gesellschaftlichen Druck nachgibt und einfach leise verschwindet, um irgendwie wieder in Frieden leben zu können, ist die Androhung von göttlicher Rache dann nicht völlig überzogen?
Das wirkt für uns heute so, ja.
Ich meine, man kann Liebe und Gemeinschaft doch nicht mit solchen harten Drohungen erzwingen.
Was hier faszinierend ist, ist der kulturelle Kontext des ersten Jahrhunderts. Den müssen wir unbedingt verstehen, um diese scheinbare Härte überhaupt einordnen zu können.
Okay, hol uns da mal ab.
Wir betrachten das heute durch eine stark individualisierte Linse. Ne? Religion ist für uns so eine Art Dienstleistung oder ein privater Verein.
Ja, wie ein Fitnessstudio. Wenn dir das Angebot nicht mehr gefällt, kündigst du halt.
Richtig. Oder wenn die Mitglieder anstrengend werden, kündigst du deine Mitgliedschaft und bleibst sonntags einfach zu Hause. Und niemand nimmt dir das persönlich übel.
Stimmt.
Im antiken Rom funktionierte das soziale Zusammenleben jedoch komplett anders. Alles drehte sich um das Patron-Klient-System, also die Schirmherr-Klient-Beziehung.
Okay, lass uns kurz in die Straßen Roms im ersten Jahrhundert eintauchen. Wie sah so eine Beziehung im Alltag ganz konkret aus?
Also, es gab dort keine staatlichen sozialen Netze, keine Arbeitslosenversicherung. Dein ganzes Überleben hing von einem Wohltäter ab, dem sogenannten Patron.
Einem reichen Typen quasi.
Ja, das war eine wohlhabende, einflussreiche Person, die dir als Klient Ressourcen, Schutz, vielleicht Getreide oder rechtlichen Beistand gewährte.
Und das hat er natürlich nicht umsonst gemacht.
Definitiv nicht. Im Gegenzug warst du diesem Patron absolute öffentliche Loyalität schuldig. Du bist jeden Morgen zu seinem Haus gegangen, das nannte man die Salutatio, um ihn zu ehren.
Jeden Morgen?
Jeden Morgen. Du hast auf dem Forum für ihn geklatscht und seinen Status in der Gesellschaft untermauert. Und der Autor des Hebräerbriefs wendet exakt dieses System auf Gott und die Gläubigen an.
Oh, ich verstehe.
Gott hat durch Jesus das ultimative Geschenk gemacht, diesen Backstage-Pass, von dem du vorhin sprachst. Und das hat den Patron einen unermesslichen Preis gekostet, nämlich das Blut Christi.
Ah. Wenn ich also jetzt morgens nicht mehr bei der Salutatio auftauche, also der Gemeinschaft fernbleibe, nur weil meine Nachbarn mir schief ansehen?
Ja.
Dann schwänze ich nicht einfach ein Treffen. Ich blamiere meinen Patron öffentlich.
Exakt. Und in einer Kultur, die komplett auf Ehre und Schande basiert, ist das der absolute soziale Mord.
Krass.
De Silva vergleicht dieses Verhalten mit dem 4. Buch Mose, Kapitel 19 aus dem Alten Testament. Dort geht es um Sünden, die mit erhobener Hand begangen werden.
Erhobene Hand heißt was genau?
Das bedeutet arrogant, vorsätzlich und im vollen Bewusstsein der Tat. Für solche Taten gab es im Alten Bund kein Vergebungsoffer mehr. Da gab es nur noch die Ausstoßung.
Das ist hart.
Ja, und wer sich aus Angst vor der Gesellschaft von der christlichen Gemeinschaft zurückzieht, begeht aus Sicht des Autors einen dreifachen, extremen Angriff auf die Ehre Gottes.
Die Quelle nennt diese drei Angriffe ja auch sehr detailliert. Und die Bilder sind wirklich drastisch. Also erstens, man zertritt den Sohn Gottes unter den Füßen.
Richtig.
Zweitens, man entweiht das Glut des Bundes. Man behandelt also dieses unfassbar teure Geschenk, für das ja jemand gestorben ist, als wäre es billiger Schmutz.
Ein unfassbarer Affront damals.
Und drittens, man beleidigt den Geist der Gnade. Also wenn mir jemand das Leben rettet, indem er mich aus einem brennenden Auto zieht und ich spucke ihm danach ins Gesicht, weil mir seine Jacke nicht gefällt, das ist so das emotionale Äquivalent, oder?
Das trifft es perfekt. Es ist der ultimative Zusammenprall von Hubris und Charis.
Hubris und Charis, erklär das kurz.
Charis ist die unverdiente Gnade, dieses lebensrettende Geschenk. Und Hubris ist die arrogante, schamlose Beleidigung, mit der man dieses Geschenk dann beantwortet.
Und das ging damals einfach gar nicht.
Überhaupt nicht. Im antiken Rom war es der Gipfel der Verkommenheit, einen Wohltäter derart öffentlich zu demütigen. Deshalb zieht der Autor hier auch dieses Zitat aus dem Deuteronomium, Kapitel 32, heran. Die Rache ist mein, ich werde vergelten.
Ein harter Satz.
Das Brisante daran ist aber, dieses Zitat war ursprünglich gegen die Feinde Israels gerichtet. Der Autor dreht die Waffe jetzt quasi um und richtet sie als scharfe Warnung auf die eigenen Leute.
Wow. Er macht die Konsequenzen des Zurückweichens also so furchteinflößend, dass das Aufgeben plötzlich viel gefährlicher erscheint als der ganze Druck der römischen Gesellschaft.
Ganz genau. Eine sehr effektive Strategie.
Das ist wirklich die absolute rhetorische Keule. Ein richtiger Schockmoment. Aber pure Angst nutzt sich doch ab. Niemand kann über Jahre hinweg im Panikmodus existieren und dabei produktiv bleiben, oder?
Da hast du völlig recht.
Angst weckt dich vielleicht kurzfristig mal auf, aber sie gibt dir keine Ausdauer. Und hier wird's wirklich interessant, denn der Autor scheint das ja genau zu wissen.
Oh ja, er ist ein genialer Rhetoriker.
Er wechselt die Strategie nämlich komplett. Nachdem er diese dunkle Zukunft an die Wand gemalt hat, schwenkt er plötzlich in die triumphale Vergangenheit. Er fordert die Leser auf, sich an die früheren Tage zu erinnern.
Genau, an die ersten Tage ihres Glaubens.
An die Zeit, als sie frisch dabei waren. Er rekapituliert, wie sie schon mal einen großen Kampf des Leidens ertragen haben. Sie wurden öffentlich zur Schau gestellt, verspottet, man hat ihnen ihr Eigentum geraubt.
Und sie haben nicht aufgegeben.
Richtig. Anstatt zu zerbrechen, haben sie diesen Raubbau mit Freude hingenommen.
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir hier einen meisterhaften rhetorischen Schachzug. Ein Schachzug, der tief in der antiken Militärpsychologie verwurzelt ist.
Ah, okay, erzähl.
De Silva verweist in seiner Analyse auf den römischen General Agricola, wie ihn der Historiker Tacitus beschreibt. Agricola steht vor seinen Truppen am Rande der bekannten Welt. Die Soldaten sind völlig erschöpft, die Feinde wirken übermächtig und die Truppe zögert.
Sie wollen umkehren.
Genau. Und was macht der General? Er droht ihnen nicht mit Hinrichtung. Er erinnert sie an ihre eigenen vergangenen Schlachtehren. Er lässt sie gedanklich all die Wälder, Sümpfe und Flüsse durchqueren, die sie bereits heldenhaft überwunden haben.
Oh, das ist stark. Das ist genau der Moment, in dem der Trainer seine zerschlagene Mannschaft in der Halbzeitpause in der Kabine ansieht.
Ja, exakt.
Er sagt nicht, wenn ihr das heute verliert, seid ihr alle gefeuert. Er sagt, denkt an das brutale Sommertrainingslager. Denkt an die Schmerzen, die endlosen Sprints, das Blut und den Schweiß. Wollt ihr das jetzt echt alles wegwerfen?
Wollt ihr, dass diese Opfer umsonst waren?
Ja.
Das ist der sogenannte Sunk-Cost-Effekt, den der Autor hier nutzt. Ihr habt schon so viel bezahlt, werft das Investment jetzt bitte nicht weg.
Clever.
Gleichzeitig weckt er damit eine neue, fast schon noblere Art von Angst, nämlich die Angst davor, die eigene Ehre Vergangenheit durch Feigheit in der Gegenwart zu beschmutzen.
Das trifft einen Stolz, den man gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
Richtig. Und um das noch weiter zu verstärken, nutzt der Autor eine ganz spezifische Bildsprache, die athletische Metaphorik.
Ah, das Sportbild.
Ja. Wenn du von der Mehrheitsgesellschaft enteignet und verspottet wirst, fühlst du dich unweigerlich als Opfer. Du leidest passiv. Der Autor greift diese Ohnmacht auf und rahmt sie völlig neu. Er sagt, ihr seid keine hilflosen Opfer, ihr seid Athleten in der Arena.
Und das ist ein gewaltiger Unterschied, gerade wenn man an die römischen Arenen denkt.
Oh ja.
Im Kolosseum gab es ja die Kriminellen, die wehrlos den Tieren vorgeworfen wurden. Das war der Abschaum, der zur Belustigung sterben musste. Aber es gab eben auch die Gladiatoren, die echten Athleten.
Die Superstars der Antike.
Genau. Die wurden respektiert, die kämpften um Ruhm und Ehre. Der Autor sagt der Gemeinde also eigentlich, ihr seid nicht der Abschaum, ihr seid die Spitzenathleten.
Ein unglaubliches Reframing.
Und wenn mich meine Nachbarn auf der Straße anspucken, dann sind das gar nicht meine Richter. Das ist nur das pöbelnde, gegnerische Publikum auf den billigen Plätzen.
Exakt diese Umkehrung der Perspektive war in Minderheitenkulturen damals überlebenswichtig. Der Autor treibt dieses Bild im darauffolgenden Kapitel dann noch auf die absolute Spitze, indem er die Wolke von Zeugen einführt.
Die berühmte Wolke?
Ja. De Silva merkt an, man sollte es eigentlich besser eine Wolke von Zuschauern oder Beobachtern nennen.
Okay, wie meint er das?
Stell dir ein riesiges, unsichtbares Stadion vor. Auf den Tribünen sitzen die großen Glaubenshelden der Geschichte. Sie blicken auf dich herab und jubeln dir zu. Für deren Anerkennung betrittst du die Arena.
Wow, das Gänsehautmoment?
Ja. Die Meinung der Nachbarn, die dich ausgrenzen, wird in diesem kosmischen Maßstab völlig irrelevant.
Stell dir das mal für deinen eigenen Alltag vor. Du stehst auf der Arbeit unter Beschuss für deine Werte. Du fühlst dich total isoliert. Und dieser antike Text sagt dir, schau nicht auf deine spöttischen Kollegen im Büro. Schau auf das unsichtbare Stadion, das dir für dein Durchhalten gerade stehende Ovationen gibt.
Das verleiht der ganzen Situation sofort eine immense Würde.
Absolut. Wir haben also jetzt den VIP-Zugang, der diese treue Pflicht gegenüber dem Patron mit sich bringt. Wir haben den brutalen Realitätscheck über den Verrat und die erhebende Erinnerung an das geistliche Stadion.
Eine starke Mischung.
Aber wie zieht der Autor diese ganze historische und himmlische Perspektive eigentlich in die absolute Gegenwart? Also wie macht er deutlich, dass genau heute, genau in dieser Sekunde die Entscheidung fällt? Die Quellen zeigen hier ja einen extrem kreativen Remix von Schriften, bei dem er Jesaja und Habakuk ineinander mischt.
Dieser Remix zeigt wirklich die unglaubliche theologische und rhetorische Brillanz des Autors. Wir müssen dazu wissen, dass er die Septuaginta nutzte.
Die griechische Übersetzung, ne?
Genau, das war die altgriechische Übersetzung der hebräischen Schriften, die damals im Mittelmeerraum weit verbreitet war. Er nimmt zuerst einen Vers aus Jesaja 26. Noch eine ganz kleine Weile, so wird kommen, der kommen soll.
Er drückt also aufs Tempo.
Ja, damit legt er den zeitlichen Hebel um. Er sagt quasi, die Ziellinie ist nicht meilenweit entfernt, sie ist in Sichtweite. Gebt jetzt auf den letzten Metern nicht auf.
Und dann verschmilzt er das nahtlos mit Habakuk Kapitel 2. Aber er zitiert Habakuk nicht einfach so, er baut ihn regelrecht um, richtig?
Das ist ein fantastisches Stück Textkritik in De Silvas Arbeit.
Okay, das war das Original.
In der griechischen Septuaginta wurde das dann schon leicht verändert. Dort wartete man auf eine konkrete Person, den Kommenden. Da hieß es sinngemäß, wenn diese messianische Figur zögert oder zurückweicht, hat Gott keinen Gefallen an ihr.
Und was macht der Autor des Hebräerbriefs jetzt damit?
Er nimmt nun diese Sätze und vertauscht einfach ihre Reihenfolge.
Warte, wenn er die Subjekte vertauscht, dann spricht er plötzlich gar nicht mehr über eine ferne messianische Figur, die sich vielleicht verspätet. Er richtet den Scheinwerfer direkt auf das Publikum selbst.
Völlig richtig. Durch diesen genialen syntaktischen Tausch bezieht sich das Zurückweichen jetzt auf die Gerechten, also auf die Gläubigen in seiner Gemeinde.
Krass, er ändert einfach den Text.
Ja, der neu geformte Text lautet jetzt, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Der Autor schneidet damit einfach jeden Kompromiss ab.
Es gibt also nur noch schwarz oder weiß.
Er präsentiert zwei glasklare Pfade. Der eine ist der Glaube und das standhafte Ausharren, das zur Rettung der Seele führt. Der andere ist das feige Zurückweichen, um der Gesellschaft zu gefallen. Und das endet in der absoluten Zerstörung. Es gibt absolut keine Grauzone mehr.
Also, was bedeutet das alles? Wir analysieren hier einen Text, der fast 2000 Jahre alt ist, geschrieben für eine verfolgte Minderheit im Römischen Reich.
Ja.
Wie übersetzt man diese radikale, extrem kompromisslose Haltung in eine moderne Welt, in der es ja also zumindest hier in unseren Breitengraden kaum noch um Leben und Tod geht?
De Silva zieht in seiner Analyse Parallelen, die uns wirklich den Spiegel vorhalten. Der Kern seiner Übertragung ist: Christliche Nachfolge, wie sie im Hebräerbrief gefordert wird, ist exakt das Gegenteil einer Privatsache.
Das tut weh im Westen, ja?
In unserer westlichen Kultur hat die Säkularisierung dazu geführt, dass Glaube ins absolute Privatleben verbannt wurde. Wir reden im Büro völlig unbefangen über unsere Diäten, über Politik, über jeden noch so banalen Kinofilm.
Aber ein Gespräch über spirituelle Überzeugungen.
Über Gott.
Genau.
Das gilt sofort als unhöflich, fast schon übergriffig. Wir wollen um jeden Preis vermeiden, anzuecken oder als irgendwie extrem zu gelten.
Wir haben das Zurückweichen quasi kultiviert und nennen es heutzutage einfach Toleranz oder gute Manieren.
Das ist der Wundepunkt, exakt. Der Text ruft uns stattdessen zur Paresia auf, zur gleichen Kühnheit und freien Rede, mit der wir das himmlische Allerheiligste betreten dürfen.
Und die soll man eben nicht an der Kirchentür abgeben.
Diese Kühnheit soll sich nicht auf geschlossene Kirchenräume beschränken. De Silva argumentiert da messerscharf. Wenn wir aus reiner Angst vor Unbeliebtheit oder sozialer Reibung unsere Überzeugungen verstecken, dann entehren wir denselben göttlichen Patron, von dem der Hebräerbrief spricht.
Weil wir uns dann wieder schämen.
Wir benehmen uns wie Klienten, die das Geschenk wahnsinnig gerne annehmen, sich aber draußen auf der Straße für ihren Wohltäter schämen.
Das fordert uns hier im Westen schon extrem heraus, finde ich. Aber De Silva bleibt ja nicht nur bei uns stehen, richtig? Er nimmt dieses Prinzip des Einanderwahrnehmens, also das Katanoimen vom Anfang, und spannt es gleich global auf.
Das ist die zweite, weitreichende Konsequenz seiner Analyse. Wir dürfen nicht vergessen, dass die harte Realität des ersten Jahrhunderts für Millionen von Menschen heute noch bittere Gegenwart ist.
Verfolgung ist ja nicht weg.
Absolut nicht. Es gibt verfolgte Gruppen weltweit, die unter Regimen leiden, die ihnen Besitztümer, Freiheit und Leben nehmen wollen, nur wegen ihres Glaubens.
Und was ist da unsere Rolle?
De Silva ermahnt uns: Wenn wir gerufen sind, unsere Mitstreiter in der Arena wahrzunehmen, dann schließt das die globale Arena ganz klar mit ein.
Wir dürfen also nicht wegsehen.
Nein. Unser finanzielles, politisches oder auch nur stimmliches Einschreiten könnte genau die Fürsorge sein, die diese verfolgten Menschen so dringend benötigen. Wir sollen Teil dieses riesigen, weltweiten Netzwerks der Ermutigung sein.
Wow. Wenn wir diese gesamte Reise jetzt einmal bündeln, wir haben gesehen, wie ein antiker Text wirklich alle psychologischen und rhetorischen Hebel in Bewegung setzt, um eine Gemeinschaft vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
Ein Meisterwerk, wirklich.
Es beginnt mit der Ermutigung zum tiefen, empathischen Hinsehen, das ganz natürlich so eine Explosion der Liebe auslöst. Dann folgt die knallharte, schockierende Warnung vor dem Verrat an einem Patron, der alles gegeben hat.
Und dann der Schwenk zur Hoffnung.
Genau, die psychologische Meisterleistung, die Leser aus der Opferrolle herauszuholen, sie an vergangene Widerstandskraft zu erinnern und sie als umjubelte Athleten in einer kosmischen Arena zu positionieren. Ein cleverer Textremix macht dann am Ende klar, die Entscheidung fällt im Hier und Jetzt. Es ist eine faszinierende Mischung aus tiefem Trost und unerbittlichem Anspruch.
Es lässt dem Hörer schlichtweg keinen Raum für Gleichgültigkeit. Man muss sich einfach positionieren.
Und das bringt mich zurück zu unserem Gedanken ganz am Anfang zum Thema Überlebenstraining. Wenn wir all diese Erkenntnisse aus De Silvas Arbeit nehmen, drängt sich ein Gedanke auf, den du vielleicht noch ein bisschen mit in deinen Tag nehmen kannst.
Ich bin gespannt.
Text hat ja unglaublich deutlich gemacht, dass das Ausweichen vor Feindseligkeit, also diese stille, reibungslose Anpassung an die Mehrheit, im Kern eine Art spiritueller Diebstahl ist. Eine Beleidigung gegenüber dem, der die Freiheit teuer erkauft hat.
Ja.
Wenn unsere heutige Gesellschaft uns hier im Westen nun nicht mehr unsere Häuser wegnimmt, uns nicht öffentlich auspeitscht oder ins Gefängnis wirft, sondern uns stattdessen mit absoluter Bequemlichkeit, mit endlosem Konsum und dem starken gesellschaftlichen Drang bloß nirgends anzuecken verführt,
ja,
ist es dann nicht noch tückischer?
Genau.
Ist das Zurückweichen, vor dem der Hebräerbrief so eindringlich warnt, heute vielleicht gefährlicher denn je? Wir bemerken es womöglich gar nicht mehr als Niederlage, weil es sich nicht wie ein brutaler Überlebenskampf in der Arena anfühlt, sondern einfach nur unglaublich komfortabel.
Denk mal drüber nach.
Ein sehr starker Gedanke. Danke, dass du uns auf diesem Streifzug durch die Quellen begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.